Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, jemand, der seit einigen Jahren der Stadt Fulda ansässig und bekannt ist, ist Michael Krono, der Hauptgeschäftsführer der IHK Fulda und der sitzt heute bei mir. Hallo Michael.
Hallo Shaggy.
Du bist heute hier bei mir und ich freue mich sehr. Ich habe dich vor einiger Zeit schon mal gefragt, magst du in den Podcast kommen? Du hast gesagt, ja, Kultur, weiß nicht, kann ich was dazu beitragen, aber ein Gesicht in Fulda bist du auf jeden Fall und auch ein kulturinteressiertes Gesicht, würde ich mal behaupten.
Auf jeden Fall, da würde ich sagen, als IHK-Hauptgeschäftsführer Kultur ist nun mein Standortfaktor ja. Und ich würde mal sagen, in Fulda auch gar kein weicher, sondern wirklich ziemlich gewichtiger. Ja. Das sieht man jetzt ja gerade im Sommer.
Vollkommen richtig, was im Sommer auch absolut passiert. Also so viel Kultur hat, da kann Fulda echt stolz sein auf das, was hier geleistet wird auch. Was leistet die IHK? Vielleicht für die Leute, die gar nicht genau wissen, was macht die IHK und was macht der Hauptgeschäftsführer der IHK? Wie sieht deine Arbeit aus?
Also meine Arbeit ist eigentlich, kann man sagen, so ziemlich der vielfältigste Arbeitsplatz, den ich mir nur vorstellen kann. Natürlich muss ich als Hauptgeschäftsführer einmal nach innen wirken. Das heißt, ich bin natürlich der oberste Dienstherr, auch wenn ich das Wort nicht mag, von 40 Mitarbeitenden. Und die muss ich so aufstellen, dass sie möglichst gute Leistungen für die Fulda Wirtschaft bieten. Leistung für die Fulda Wirtschaft, das sind drei große Bereiche. Das ist einmal alles, was um die Aus- und Weiterbildung geht. Also da sind wir letztendlich hoheitlich unterwegs, also vom Gesetzgeber beauftragt. Und Ausbildung ist natürlich ein absolutes Herzensthema. Wir betreuen jedes Jahr über 1000 neue Ausbildungsverhältnisse und das sind natürlich die Zukunft letztendlich unseres Landkreises. Also insgesamt haben wir so um die 3500 im Bestand, wo wir wirklich von der Eintragung bis hin zum letzten Tag überall dabei sind und auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass es auch, ich sag mal, praxisorientiert ist. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, dass wir Unternehmen sozusagen von der Wiege bis zur Bahre, um es mal sozusagen, Dienstleistungen bieten, also von der Existenzgründungsberatung über Zollberatung, wenn ein Unternehmen im Ausland tätig ist, im Export tätig ist, bis hin zur Nachfolgeberatung oder auch Krisenberatung, all sowas machen wir. Und der dritte große Bereich ist die sogenannte Gesamtinteressenvertretung. Wir sind natürlich, obwohl gesetzlich legitimiert, sind wir eine Wirtschaftslobby. Und da müssen wir sehen, dass wir sozusagen für die Interessen unserer Unternehmen kämpfen, um möglichst gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das können wir natürlich als einzelne IHK ganz gut oder sogar sehr gut auf der regionalen Ebene, die ein bisschen über Fulda hinausgeht, also über den Landkreis Fulda hinaus, aber im Verbund mit unserer Dachorganisation in Wiesbaden und in Berlin und Brüssel natürlich auch deutlich weiter.
Ich spiele übrigens mit dem Gedanken, auch mal hier vielleicht jemanden einzustellen, jemanden auszubilden. Da bist du vielleicht auch mein Ansprechpartner oder zu wem gehe ich da?
Also du kannst oder alle können sich gerne an mich wenden. Ich weiß zumindest, an wen ich mich dann wenden muss. Genau. Das ist gut. Wir haben in unserem Hause einige wirklich hochprofessionelle und hochspezialisierte Ausbildungsberaterinnen und Berater. Und die würden dann, du willst ausbilden, gibst mir einen Hinweis, dann sagst du mir am besten noch, in welchem Bereich du ausbilden willst. Und dann schicken wir dir die Person dabei, die dir dann wirklich sagen kann, auf was du alles achten musst. Ich sag mal, ich persönlich, du hast ja gerade gefragt, was ich den ganzen Tag mache, bin da vermutlich der völlig Falsche. Ich kann dir was über generell Politik, Ausbildungspolitik sagen, was da die Dinge sind, wo die großen Schwierigkeiten sind, wo wir besonders kämpfen müssen, aber die einzelne Beratung kann ich natürlich nicht machen. Also wie gesagt, das sind die großen drei Bereiche und da muss ich das Personal natürlich so aufstellen, dass sie möglichst gut da drin wirken. Und auf der anderen Seite habe ich ja noch ein paar andere, den ich sozusagen dienen muss. Das ist einmal natürlich die Fulda Wirtschaft im Gesamten, die wiederum ein eigenes Parlament hat, die Vollversammlung, eine eigene Regierung hat, das Präsidium, mit denen ich täglich wirklich im Austausch stehe. Aber auch mit der Politik der regionalen, mit der regionalen Verwaltung bin ich ständig im Austausch. Und dann frisst, sage ich mal, auch die gesamte IHK-Organisation auch eine ganze Menge. Und je mehr man sich engagiert, desto mehr wird man auch eingesetzt. Also ich bin vielfältig unterwegs, nicht nur im Landkreis, sondern auch, ich würde mal sagen, ganz deutschlandweit. Und das macht es auch so vielfältig.
Ja. Und ganz Deutschland, da warst du auch schon und nicht nur in Deutschland. Wir kommen gleich auch mal auf dich zu sprechen. Wirtschaft im Blut, Entwicklungszusammenarbeit im Herzen, habe ich über dich gelesen. Das sagt doch schon auch einiges. Aber IHK, Hauptgeschäftsführer in Fulda, das war sicherlich nicht dein Traumjob, als der Michael noch ganz klein war, oder? Du bist in Bonn geboren?
Ich bin in Bonn geboren, ganz genau. Ich bin in Bonn geboren als, ich sag mal, typisches Beamtenkind. Bonn war damals ja die Hauptstadt und der Regierungssitz. Und mein Vater war, gut, als ich geboren wurde, war Senator in Berlin, aber nur kurz. Und danach war er Bundeskanzleramtschef. Das heißt, hoher Beamter war das ja doch damals. Und dadurch bin ich in Bonn geboren. Aber ursprünglich kommt die Familie UW. Das wissen hier die wenigsten, aber das kommt aus Pommern. Also unsere eigentliche Heimat bei Stettin existiert zumindest nicht mehr als Deutschland heute. Ja, ja. Da bin ich geboren und in der Tat konnte ich, also IHK, was das ist, habe ich irgendwann mal im allerersten Job in einer staatlichen Förderbank, da gab es mal so einen IHK-Sprechtag, habe ich gesehen, dass das ist, aber ich habe mir nie vorstellen können oder auch nur im geringsten angedacht, da mal hinzugehen. Das ist alles ein Produkt von Zufällen.
Hast du doch einen anderen Traumjob noch gehabt? Hast du gedacht, vielleicht werde ich doch mal Künstler, vielleicht Lokomotivführer, das war mein Traumjob als kleiner Junge.
Also was ich wirklich werden wollte und das sehr, sehr lange, war Tropenmediziner. Einziges Problem ist, also es hat tatsächlich gar nicht am NC gelegen, nur das Problem ist, ich kann kein Blut sehen und das ist natürlich für Medizin eine verdammt schlechte Voraussetzung.
Du hast gesagt, du hast bei einer Bank quasi angefangen als Trainee, warst du in der Landeskreditbank Baden-Württemberg. Das war so dann dein Einstieg. Was hast du, wie bist du da hingekommen?
Also ich habe ganz klassisch, also mein Vater hat immer gesagt, wer nichts wird, wird Betriebswirt. Er selbst war Jurist und wahrscheinlich war das so das erste Zeichen der jugendlichen Rebellion, dass ich dann tatsächlich BWL studiert habe. Und ich habe damals BWL studiert an der Universität zu Köln, damals die absolute BWL-Kaderschmiede. Und das war ja noch vor der Finanzkrise. Ne? Und da war es so, dass das Investmentbanking, dieser ganze Finance-Bereich, der war irgendwie sexy. Und darauf, also mein ganzes Studium richtete sich Richtung Finance-Bereich. Und ich wollte tatsächlich ins Investmentbanking gehen. Hatte auch etliche Assessment-Center, aber die haben nie geklappt. Wahrscheinlich, weil ich nicht der Typ bin, der Investmentbanking macht. Aber das Banking fand ich trotzdem spannend und bin dann in einer staatlichen Förderbank gelandet. Eigentlich die L-Bank ist die WI-Bank Baden-Württembergs. Und da habe ich als Trainee angefangen in der Unternehmensentwicklung und bin einmal quasi durchs gesamte Haus gewandert, was auch sehr spannend war.
Ja. Und aber das hat dir dann trotzdem nicht ausgereicht oder es war nicht das, was dich komplett erfüllt hat, weil es gab ja dann noch Veränderungen.
Ja, das ist richtig. Also man stellt sich, also das zieht sich bei mir so ein bisschen durch, dass ich kein Freund von absolut starren Strukturen bin. Und die haben sicherlich ihre Berechtigung und teilweise funktioniert es auch gar nicht anders. Aber etwas, also ich habe dort viele tolle Menschen kennengelernt, mit einigen habe ich bis heute zu tun. Jedoch war es mir zu hierarchisch, um ganz offen zu sein. Und ich hatte persönlich keine Lust, sozusagen mich hoch zu dienen, jahrelang fachlich sehr, sehr gut zu sein, um dann immer einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und man hat mir einen unbefristeten Vertrag angeboten, gut dotiert, also wirklich gute Sache. Aber das hat mir mit Mitte, Ende 20, hat mich das eher so ein bisschen, ich habe gedacht, wenn ich das jetzt mache, werde ich wahrscheinlich in 30 Jahren auch noch da sein. Und das hat mir Angst gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, gut, du bist jetzt, ich glaube, damals war ich 26, 27. Und dann habe ich gesagt, wenn ich noch was wirklich anderes machen will, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Und wir sind damals, also wir, meine Frau, also meine heutige Frau und ich, sind dann für den Deutschen Entwicklungsdienst, heute GIZ, im Bereich der Demokratieförderung nach Westafrika in die Republik Niger gegangen.
Hast du deine Frau vorher vorher kennengelernt und ihr habt gemeinsam die Entscheidung getroffen, okay, wir wollen als Entwicklungshelfer arbeiten?
Also meine Frau und ich kennen uns seit dem Jahr 2003. Ja. Ich war damals Studierender, Erasmus-Student in Frankreich an der Université d'Auvergne in Clermont-Ferrand. Da haben wir uns kennengelernt, auch nur durch einen Zufall, wie das ja so oft ist im Studium. Und sind dann erstmal so eine Pendelbeziehung gewesen und haben dann wirklich den Berufseinstieg bewusst auch bei mir in Karlsruhe gewählt, weil sie dann im Elsass arbeiten konnte. Sie konnte damals noch kein Französisch, aber haben uns dann gemeinschaftlich entschieden, okay, wir machen mal was völlig anderes. Wir hatten ja auch noch keine Kinder. Und so kam dann dieser Job in der Entwicklungszusammenarbeit zustande.
Ihr wart dann fast 3 Jahre in Afrika, in Westafrika, also gemeinsam auch dann?
Genau, also wir waren von 2009 bis 2011, also etwas mehr als 2 Jahre in Westafrika. gemeinsam und sind nachher, also es wäre vielleicht auch noch länger gegangen, wir sind nachher raus, weil die Sicherheitslage in der Sahelzone, das hält ja leider bis heute an, so gewesen ist, dass in unmittelbarer Umgebung es eine Entführung von zwei Franzosen in unserem Alter, die wir auch kannten, mit Todesfolge gab durch Al-Qaida. Und sage ich mal, mit unter 30 will man nicht die Welt retten. In so einem Fall, da änderte sich dann das ganze Leben, die ganze Freiheit und das Schöne, was man hatte von einem Tag auf den anderen. Wir haben dann gesagt, okay, wir gehen raus und eine Woche später waren wir in Deutschland.
Ging es dann direkt auch schon nach Hamburg, weil da war dann der nächste große, längere Aufenthalt?
Also wenn man als Entwicklungshelfer zurückkommt, dann ist man ja erstmal besonders geschützt. Das heißt, dann ist man vom ersten Tag an tatsächlich ohne Sperrfristen arbeitslos. Was insofern ein Vorteil, weil wir waren dann erstmal bei meiner Mutter, wieder bei Bonn. Und dann ist die große Frage, was machst du eigentlich als BWLer, der mal in einer Bank gearbeitet hat und der in der Entwicklungszusammenarbeit war? Und damals, das war Anfang des letzten Jahrzehnts, war es so, dass ganz viele Arbeitgeber mit so einem Profil nichts anfangen konnten. Und ich bin nur durch Zufall, weil ich dann eine Ausschreibung gesehen habe der Handelskammer Hamburg, von der ich ja nicht wusste, also erstmal kannte ich IHK nicht so gut, aber von der ich auch nicht wusste, dass sie selbst extrem weltoffen war, weil sie auch die Institution war, die auch sehr stark mit der Kolonialgeschichte verbunden war. Das heißt, dort gab es historisch gesehen seit dem 19. Jahrhundert eine sehr, sehr enge Bindung auch zu Afrika. Insofern auch diese Kolonialpolitik, schlimme Sache, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht um die Offenheit auch für die andere Profile, für andere Länder. Und dort war man eher gesagt sehr neugierig auf mich. Und dort habe ich mich auf eine generalistische, ausgerichtete Referentenposition beworben und bin es dann auch geworden. Also letztendlich hatte ich dann einen Monat nur Arbeitslosigkeit.
Aber dann seid ihr wahrscheinlich auch nach Hamburg gezogen dann auch.
Dann sind wir nach Hamburg gezogen. Was also auch dann wirklich sehr, sehr schnell ging, das Ganze. Es war auch gar nicht so einfach, in Hamburg eine Wohnung zu finden.
Ist bis heute nicht, glaube ich.
Ist bis heute nicht. Und damals hatten wir auch noch andere Ansprüche oder weniger große Ansprüche als heute. Und das heißt, wir hatten viel mehr Konkurrenten auch auf dem Markt. Haben dann in Hamburg angefangen, haben dann eine wunderschöne Zeit gehabt. Meine Frau hat erstmal Deutsch gelernt, hat dann nochmal studiert, um ihre soziale Arbeit anerkennen zu lassen in Deutschland. Dann haben wir auch unseren Sohn bekommen. Und dann ging das so vor sich hin und dann hatte ich eine Referentenposition nach der anderen, wurde irgendwann persönlicher Referent vom Hauptgeschäftsführer, irgendwann Abteilungsleiter und irgendwann habe ich mich dann auf Fulda beworben.
Ja, du hast, war, ist ausgeschrieben worden wahrscheinlich die Stelle in Fulda oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Genau, die Stelle in Fulda ist, also erstmal natürlich, wenn man dann, insgesamt war ich ja 8,5 Jahre in Hamburg, dann kennt man ja die IHK-Organisation ganz gut und weiß auch ein bisschen, was so ein Hauptgeschäftsführer macht, gerade wenn man mal persönlicher Referent von einem war. Klar, die Kammern sind nicht vergleichbar und irgendwann kam der Punkt, es gab in der Kammer, das führt jetzt hier zu weit, auch gewisse interne Krisen und ich war so Mitte, Ende 30 dann, war es ein bisschen weiter und dann ist die Frage, was machst du mit deinem Leben? Willst du eine Fachkarriere weitermachen oder willst du eine Führungskarriere anstreben? In Hamburg wurde die Luft relativ dünn, es gab Rahmenbedingungen, die für mich persönlich nicht so positiv waren und dann war es war klar, ich werde die Kammer verlassen, ich werde mir was Neues suchen. Und dann habe ich gesucht und habe aber auch völlig breit gesucht. Also ich war jetzt nicht mit der IHK verheiratet, der Organisation. Aber irgendwann war ausgeschrieben der Posten Hauptgeschäftsführer der IHK in Fulda. Ich habe mir das zugetraut, habe aber nicht damit gerechnet, dass ich wirklich eine Chance haben könnte. Ich bin davon ausgegangen, das muss jemand sein, der ganz stark schon in der Region verwurzelt ist, vielleicht auch politisch aktiv gewesen ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man nicht wagt, dann wird man auch nicht sehen, ob man eine Chance auf so einen Posten hat. Und
ja. Hattest du vorher schon Kontakte zu Fulda oder warst du vorher schon mal in Fulda, bevor du von der Stelle gelesen hattest?
Ich bin einmal mit dem Zug in Fulda hängen geblieben und fand dann den Bahnhof so wenig einladend um die Uhrzeit, dass ich nicht in die Stadt gegangen bin, was ein großer Fehler war.
Okay, der erste Eindruck nicht so gut. Wie war der zweite Eindruck, als du dann, du hast dir wahrscheinlich Fulda auch erstmal angeschaut oder hast du die Stelle dann direkt bekommen und bist dann erst nach Fulda gekommen?
Nein, es war ein mehrstufiges Auswahlverfahren und das erste Mal war, das war tatsächlich so mitten im Sommerurlaub, habe ich den dann kurz unterbrochen. Und das war ja im Jahr 2019, dass das Auswahlverfahren war. Und das Jahr 2019 war ein unglaublich lebhaftes, tolles Jahr vor Corona. Ja. Und als ich das Auswahlverfahren erste Runde hatte, war gerade Genussfestival. Und dann bin ich ein bisschen durch die Stadt gegangen. Und das war so lebhaft, das war richtig. Es war auch fast schon mediterran. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber in der Tat, die erste Runde Auswahlverfahren habe ich gemacht, ohne irgendwas von Fulda gesehen zu haben. Und habe dann erst danach, habe ich relativ schnell eine Einladung zur zweiten Runde bekommen. Und dann muss man sich ja wirklich ernsthaft beschäftigen, kannst du hier leben, mhm, ja, mit deiner Familie? Und wir sind dann auch mal hingefahren nach der zweiten Runde mit der Familie und haben uns das angeguckt und das hat uns sehr, sehr gut gefallen und so gut, dass man auch sagen kann, hier können wir uns das vorstellen.
Mhm. Deine Frau musstest du nicht überzeugen, die hast du Fulda gezeigt und die war auch Feuer und Flamme?
Also natürlich gibt's immer gewisse auch Sorgen und Ängste, weil natürlich meine Frau ist Französin und wenn man in Hamburg aus einem relativ internationalen Umfeld kommt, in eine Stadt, die auf den zweiten Blick erst international ist, dann gibt's natürlich erstmal, kommt man hier richtig an und so weiter. Das gab natürlich schon Bedenken. Es hat ihr sehr, sehr gut gefallen und gefällt ihr auch bis heute sehr gut. Sie hat das Potenzial einer solchen Stelle gesehen. Und insofern haben wir da eigentlich nicht lange diskutiert. Es gibt durchaus Städte, wo sie Nein gesagt hätte. Aber da gehört definitiv nicht Fulda
dazu. Und mittlerweile habt ihr euch wahrscheinlich auch in Fulda verliebt und könnt es euch schwer vorstellen, wahrscheinlich wieder wegzugehen.
Genau, also wir haben ja auch mittlerweile, das ist der erste Dienstag, ist quasi gewesen, dass wir in Fulda eine Tochter noch bekommen haben. Insofern haben wir jetzt ja schon, wie sagt man, ein völlsches Mädel oder... Die Kinder sind jetzt, unser Sohn geht ins Domgymnasium, die Kleine geht hier in die Kita, meine Frau arbeitet hier. Also insofern, man hat jetzt schon erste Wurzeln geschlagen. Allerdings war das nicht ganz einfach, das liegt aber nicht an Fulda, sondern einfach daran, dass wir im Jahr 2020 angekommen sind und die Familie dann noch ein bisschen später, sodass wir voll in die Corona-Lockdowns reingerauscht sind, was zum Ankommen sehr schwierig war.
Klar, Kontakte waren verboten. Wie soll man jemanden kennenlernen, wenn man niemanden kennenlernen darf?
Aber das hat, gut, das ist jetzt nicht Fulda-spezifisch.
Ja, eben. Das ist in der Zeit aber auch vielen auch so gegangen. Du hast bei der IHK als Hauptgeschäftsführer angefangen und hast ja auch sehr viel verändert. Und das ist ja auch sogar mit Preisen überschüttet worden, deine Veränderungsarbeit. Erzähl mal ein bisschen was dazu, was du alles direkt in die Tat umgesetzt hast.
Also was ganz wichtig ist, und das muss man vorab sagen, die IHK habe ich ja nicht in der Krise übernommen. Also mein Vorgänger hat die IHK 21 Jahre lang geleitet und hat das sehr, sehr gut gemacht und hat ein wirklich konstantes Umfeld geschaffen. Die Frage, die man sich natürlich immer stellen muss als Hauptgeschäftsführer oder auch generell im Unternehmen als Geschäftsführer, ist die Organisation so, wie sie aufgestellt ist, auch für die Zukunft, für die nächsten 30 Jahre fit? Und Corona war für uns eigentlich ein ziemlicher Realitätsschock, der uns einmal gezeigt hat von der Art der Arbeitsweise, wenn es jetzt um Digitalisierung geht, wenn es aber auch um Agilität geht, waren wir nicht gut aufgestellt. Das ist überhaupt kein Vorwurf, es war einfach eine Feststellung. Und natürlich ist es auch so, dass mein Vorgänger und ich sind völlig unterschiedliche Typen und macht sich dann auch im Führungsstil bemerkbar. Und klar, ich bin Generation Y. Und dann da tickt man schon so ein bisschen anders. Und mir ging es von Anfang an darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem, und nicht aus Selbstzweck, also ich würde sagen, ein Umfeld, was New Workiger ist, ein Umfeld sozusagen, was, wo die Menschen stärker partizipieren und auch mehr Ideen entwickeln. Und das Ganze nicht, um irgendwie irgendwelche Preise zu gewinnen, sondern es geht darum, die IHK so aufzustellen, dass sie optimale Leistungen für ihre Mitgliedsbetriebe, die den Spaß ja auch finanzieren, letztendlich anbieten. Und zwar solche, die auch zeitgemäß sind. Und wir sind die kleinste IHK in Deutschland und da liegt es natürlich oftmals auch nahe, dass man andere kann man sagen, naja, dann schlucken wir die halt. Und ich glaube, dass wir so klein sind, dass wir regional sind, ist unsere große Stärke. Und mein Ziel ist es auch mit dem ganzen Stil, den ich habe, uns auch zukunftsfest zu machen und als eigenständige Kammer zu erhalten.
Jetzt vor kurzem, einiger Zeit waren die Wahlen hier, der IHK. Wie bist du da rangegangen? Hast du da gedacht, es könnten größere Veränderungen stattfinden oder warst du da selbstbewusst an diese Wahlen gegangen?
Also die IHK-Wahlen, jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es ja so, alle 5 Jahre wird bei uns ein neues Parlament der Wirtschaft gewählt. Es werden nicht irgendwelche Funktionäre gewählt, sondern Unternehmer und Unternehmer, die sich ehrenamtlich engagieren. Ja. Aus allen Branchen, und zwar bildet die Vollversammlung immer die Wirtschaft so wieder, wie sie wirklich auch ist. Also Industrie ist bei uns sehr viel und Dienstleistung ist ein bisschen weniger. Also kurzum, im Vorhinein klar war, dass eine große Zahl von Unternehmerinnen und Unternehmern gar nicht mehr antritt, weil sie altersbedingt auch in ihren Unternehmen langsam aufhören. Das heißt, es war klar, es treten neue an und es wird eine gewisse Durchmischung geben. Und das Ergebnis der Vollversammlungswahlen ist relativ, oder ist nicht relativ, es ist extrem erfreulich. Die Wahlbeteiligung ist gestiegen. Gut, die ist jetzt bei Kammerwahlen jetzt auch nicht gigantisch hoch wie bei Bundestagswahlen, aber wir haben die höchste in Deutschland immerhin. Knapp unter 20%. Klingt jetzt auf den ersten Blick wenig, ist, wenn man sich damit beschäftigt, aber sehr viel. Und wir haben eigentlich alle bedeutenden Unternehmen oder die meisten bedeutenden Unternehmen der Region drin, aber auch eine gute Mischung zwischen großen und kleinen. Wo wir nicht so gut sind, ist in der, sage ich mal, der Diversität der Unternehmen und Unternehmen. Wir haben sehr wenige Unternehmerinnen. Natürlich gibt es auch weniger, aber da hätte ich gehofft, dass ich mehr aufgestellt hätte. Gut, aber insgesamt bin ich damit mit der Vollversammlung sehr zufrieden. Damit kann man gut arbeiten. Und ich sage mal, eine der ersten Aufgaben der Vollversammlung war dann ja auch, ein neues Präsidium zu wählen und letztendlich auch meinen Vertrag zu verlängern, was jetzt auch passiert ist.
Ja, sehr schön. Nochmal Glückwunsch im Nachhinein.
Dankeschön.
Dafür. Und es ist auch für Fulda natürlich toll, dass du hier bleiben wirst. Das ist auf jeden Fall schön. Immer wenn ich Dinge über dich lese, kommt ein Schlagwort ganz oft nach außen. Das nennt sich Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Wie wichtig ist es für deine Arbeit und aber auch für dich als Mensch?
Naja, erstmal ist es so, Nachhaltigkeit, also ich betrachte das nicht aus ideologischer Sicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Es wird ja oftmals so als so ein grün-liberaler Kampfbegriff verwendet. Das ist es nicht. Nachhaltigkeit ist, wenn man jetzt mal ganz akademisch rangeht, nichts anderes als ein gleichberechtigter Dreiklang der drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und wenn man noch weiter zurückgeht, dann kommt das ja aus der Forstwirtschaft, ne, dass man immer so viel Bäume nur schlägt im Wald, wie auch nachwachsen. Und ich glaube, dass unser Wirtschaftsmodell im Moment global, aber auch national nicht so aufgestellt ist, dass es im Einklang mit den natürlichen Ressourcen steht. Und das kann man jetzt alles, kann man auch irgendwie negationistisch unterwegs sein oder irgendwelche extremen Parteien wählen, aber das ist einfach so. Und wir spüren alle die Folgen letztendlich eines nicht nachhaltigen Lebens. Wenn man einfach mal durch die Gegend geht, sieht, der Sommer ist verregnet. Ja, das hat auch irgendwas mit Klimawandel zu tun. Und wir sind in Deutschland ein ressourcenarmes Land. Und umso wichtiger finde ich, dass wir auch in den Spitzentechnologien, die überhaupt nachhaltiges Leben und Wirtschaften ermöglichen, weltweit führend sind. Und deswegen sehe ich Nachhaltigkeit einmal natürlich als Notwendigkeit, auch als persönliche Notwendigkeit, aber auch, wenn man es richtig macht, als absoluten Standortfaktor. Also es ist kein Kampfbegriff und ich sehe unsere Aufgabe da drin, erstmal das immer wieder zu verdeutlichen. Steht ja übrigens auch im Kammergesetz, steht drin, dass wir eine Gesamtverantwortung haben für die regionale Wirtschaft. Aber es geht auch darum, bei Nachhaltigkeit die Rahmenbedingungen für Unternehmen so zu gestalten, dass eben nicht irgendwie Bürokratie ins Unermessliche steigt, was dann dazu führt, dass Unternehmen sagen, naja, wenn das hier alles so reglementiert ist, dann wandern wir halt ab, weil dann ist nämlich global gesehen auch für Nachhaltigkeitsbilanzen, Klimabilanzen überhaupt nichts gewonnen. Und diesen Spagat, den muss ich tagtäglich aushalten und darum geht's uns.
Der private Michael Kono, der kommt ja manchmal zu kurz oder hast du noch genug Zeit, auch dann wirklich deinen Hobbys nachzugehen? Weil das ist ja sehr viel, vor allem Sport ist natürlich ein Hobby von dir.
Also gut, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wen du fragst. Wahrscheinlich meine Frau und meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, der private Michael Kono könnte durchaus ein bisschen häufiger auch da sein. Es ist natürlich richtig, wenn du so einen Job machst, gerade in so einer Welt wie in Fulda, so wirklich privat bist du nie. Das ist jetzt einfach so, das ist der Deal. Aber ich versuche einmal natürlich, dass ich immer noch genug Zeit auch mit der Familie habe, das ist ganz wichtig. Das muss man dann teilweise ein bisschen anders organisieren. Natürlich hast du auch viele Sachen am Wochenende, aber das geht letztendlich jedem Politiker ja genauso. Aber die Familie ist natürlich der Kern dessen, was du auch tust. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man, ich komme vom Leistungssport, also ich habe mal in der Jugend auf dem deutschlandweit Jugendbereich war ich relativ weit vorne.
Ich könnte sagen, du warst eine U19 Nationalmannschaft.
Genau. Ja, genau, über
Leichtathletik.
Genau, über 400 Meter. Und auch wenn dann der Sprung zu den Erwachsenen durch eine Rückenverletzung nicht gut geklappt hat, ist es doch so, dass dieser sportliche Gedanke, ich meine, ich sehe immer noch ganz ganz fit aus, bin ich auch. Ich mache schon täglich Sport. Ob ich jetzt laufen gehe oder mit meinem Sohn jetzt einmal in der Woche bouldern gehe, da gibt es auch tolle Angebote in Fulda. oder auch Kraftsport zu Hause mache. Ich habe mir alles in Corona-Zeiten zusammengekauft. Das ist sehr wichtig, auch als Ausgleich. Und wichtig ist es mir da auch, den inneren Schweinehund immer zu überwinden. Also ich gehe so in der Regel so um 21 Uhr laufen und im Winter ist es halt dunkel. Gut, dann bin ich beleuchtet.
Ja.
Und darf dann durch Wolfsgebiet und so. Das geht, und wenn man sich das beibehält, und das tue ich, dann finde ich, ist man auch leistungsfähiger.
Vollkommen richtig. Also ich habe jetzt auch erst mit Sport angefangen. Vor kurzem, meine Freundin ist ja Fitnesstrainerin gewesen, und jetzt habe ich jemanden, der mich zumindest auch dazu bringt, meinen inneren Schweinehund auch zu bekämpfen. Also vollkommen gut. Übrigens haben wir uns ja mal getroffen. Da warst du auch mit der Familie unterwegs. Fahrradtour, also Fahrradfahren, auch sowas, was du gerne mit der Familie machst?
Also Fahrradfahren machen wir gelegentlich. Wir sind jetzt aber nicht, um ganz offen zu sein, die größten Fahrradfahrer, was einfach daran liegt. Wir haben jetzt keine E-Bikes. Von denen halte ich aus sportlicher Sicht auch relativ wenig. Es ist bequem. Und die sind jetzt nicht so, also die mögen diese ganzen Hügel nicht, die sich hier nicht vermeiden lassen. Also insofern, ja, was machen wir von Zeit zu Zeit, aber nicht so häufig.
Ja, mit dem Fahrrad kommt man auch nicht so weit, aber Reisen, das ist auch ein wichtiges Hobby, ein wichtiges Thema für euch und wahrscheinlich als ganze Familie auch.
Ja, also Reisen, das ist mir irgendwie so ein bisschen mit der Muttermilch gegeben worden. Also ich bin mit meinen Eltern viel gereist, schon als Kind, und irgendwie habe ich dann als Studierender weitergemacht und habe auch im Ausland studiert und gearbeitet und bin gerne, oft und gerne unterwegs. Mhm. Insgesamt jetzt, es gibt ja diese tolle Liste des Traveler Century Club. Das sind dann auch so Territorien drin, die autonom sind. Ganz spannend, sich das mal anzugucken. Da habe ich jetzt 104 Länder und Territorien bereist. Das ist schon eine ganze Menge, war auch bis auf Südamerika auf allen Kontinenten. Das macht viel Spaß, ist natürlich jetzt mit zwei Kindern ein bisschen anspruchsvoller geworden, zumal unsere Kleine im Flugzeug und auf langen Autofahrten unerträglich ist. Das ist so, aber es gehört dazu, und ich finde es auch wichtig, das ist vielleicht auch so ein bisschen so Kulturbezug, weil wenn man reist, dann lernt man ja auch andere Kulturen kennen, dann lernt man andere Menschen kennen und nimmt auch für sich ganz viel nach zu Hause wieder mit, und teilweise weiß man dann auch erst zu wertschätzen, was man hier eigentlich hat. Mhm. Und deswegen, ich finde Reisen bereichernd, und es ist ja auch letztendlich Reisen in Geschichte. Ja. Wir sind momentan relativ viel in Europa unterwegs. Wenn man da sieht, was es alles für Zusammenhänge gibt, dann versteht man das viel, viel besser.
Ja, sehr schön. Hast du noch Wünsche für die Zukunft, sowohl privat als auch geschäftlich?
Naja, ich bin jetzt 43 Jahre. Also so statistisch gesehen bin ich jetzt kurz über die Mitte des Lebens hinausgeschossen. Ich fühle mich allerdings nicht so. Was die Zukunft bringt, das weiß man natürlich nicht. Ich meine, ich habe nächstes Jahr geht mein zweiter Hauptgeschäftsführervertrag durch. Der geht bis 2030. Das kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen. Das ist schon im nächsten Jahrzehnt. Geht natürlich dann schneller auch vorbei, als man denkt. Also natürlich wünsche ich mir erstmal, dass die Kinder jetzt hier weiterhin gut vorankommen, gut in der Schule weitermachen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Da haben die noch einige Jahre. Ich wünsche mir natürlich persönlich, dass ich neugierig weiter durch die Gegend gehe, viele tolle Menschen, Unternehmen, Kultur, was auch immer kennenlerne. Noch habe ich, also sag ich mal, langweile ich mich überhaupt nicht. Bei mir ist immer so ein Indikator, wenn du dich langweilst, dann werde ich unruhig.
Da muss es Veränderung geben.
Da muss es Veränderung geben. Das ist momentan nicht der Fall. Es gibt genug zu tun. Insofern, sag ich mal, für die nächsten 5, 6 Jahre, glaube ich, wird mich das tragen. Und danach machen wir bestimmt mal irgendwann einen zweiten Podcast.
Ja, ich hoffe, es wird noch länger dauern, dass du nicht anfängst, dich zu langweilen. Das hoffe ich doch.
Nee, also, und vor allem, das Gute ist, wenn ich mich langweile, dann fange ich mir an, Gedanken zu machen, und dann kommen dann Ideen, die ich dann wieder gerne umsetze. Also
ich kann dir sagen, wer sich nicht gelangweilt hat, und zwar unsere Hörerinnen und Hörer. Also vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Danke dir,
Michael. Da finde ich, vielen Dank, Shaggy.
Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Und welchen Song hast du dir ausgesucht?
Also ich suche mir aus von Leonard Cohen, Hallelujah, ein Song, der unglaublich stark ist. Und es gibt auch einen schönen Film, Schreck, wo der ja auch vorkommt. Darüber bin ich rangekommen, aber es ist wirklich einer der besten Songs, sage ich mal, der letzten Jahrzehnte.
Ja, Shrek, auch ein Film, den man sich mit der ganzen Familie auch schauen kann. Ganz, ganz toller Film mit auch den tollen Fortsetzungen. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern und Hörern verabschieden.
Ja, vielen Dank an dem Interesse, vielleicht auch einmal einem IHK-Hauptgeschäftsführer zuzuhören und bis zum Ende durchzuhalten. Vielen Dank. Vielleicht hat das einige ein bisschen inspiriert, und vielleicht entstehen daraus ja auch neue Begegnungen. Ich würde mich freuen.